Ihr hört gerade die Sendung Das Ferngespräch hier im Radio Frei und ich bin verbunden mit dem Medizinhistoriker, freien Journalisten Rainer Erises von der Uni Erlangen. Er hat sich mit der Aufarbeitung um die MFS-Akten bemüht, um DDR-Medizingeschichte und auch mit ganz konkreten Vorfällen, die in Erfurt stattgefunden haben, und zwar mit den Ausschreitungen 1975. Herr Erises, schön, dass wir miteinander sprechen.
Ja, hallo.
Die Ausschreitung 1975 in Erfurt werden auch unter dem Namen vergessener Pogrom geführt oder behandelt. Ist das eine berechtigte Beschreibung aus Ihrer Sicht? Und ja, war das ein Pogrom? Was ist da passiert 1975?
Nun gut, das sind ja so Bezeichnungen, vergessen und so weiter, das kann man schon so sagen. Also es ist vielen Menschen in Erfurt oder vielleicht in der näheren Umgebung in Thüringen nicht so bewusst, dass es 1975 solche Ausschreitungen gab, und zwar zwischen Algeriern, ja, wir würden heute sagen Gastarbeitern, das waren also Arbeiter, die ins Land gelassen wurden für einige Jahre, 4 Jahre, und die hatten nun sollten eine Berufsausbildung machen in Erfurt und dann arbeiten, und ja, mehrheitlich Jugendlichen aus Erfurt. Da gab es Schlägereien, die zogen sich ja im Verlauf einer Woche hin und die nahmen Ausmaße an, die eigentlich für die DDR untypisch waren, wenn man das überhaupt so benennen darf. Also es gab es einfach nicht. Und diese Geschichte dazu wurde letztlich nicht nur vergessen vielleicht innerhalb in Thüringen oder in der DDR damals, sondern auch verdrängt. Es spielte keine große Rolle in der Öffentlichkeit, in den Zeitungen sowieso nicht. Das wurde dann nur mal vermerkt. Also dass es dann dazu kam, dass wir solche Schlägereien, die ja in der Öffentlichkeit schon sehr haarsträubend sind, wenn man sich damit befasst, so eigentlich nie wiedergefunden worden sind und dann eben erst nach Jahrzehnten, wenn man so will, beschrieben wurden. Es ist ja so, dass wenn man auf die jüngere deutsche Geschichte schauen, auf größere Übergriffe von Rechtsradikalen oder ausländerfeindliche Übergriffe auf Ausländer, da wird dann immer die Nachwendezeit genommen, also 90er Jahre, dann in Rostock zum Beispiel, auf Vietnamesen zum Beispiel, diese Übergriffe. Und das von Erfurt fand erstmal überhaupt nicht statt im Bewusstsein, ne? Das wurde nie beschrieben, und später hat man dann gemerkt, nee, da gab es doch eigentlich schon einen großen, diese große Schlägerei, wo der Staat daneben stand und nichts machen konnte erstmal und das quasi zugelassen hat. Und das war 1975, also schon eine sehr frühe Zeit, sodass man heute eigentlich davon ausgeht, ja, das war eigentlich der stärkste oder der größte ausländerfeindliche Vorfall, der dann nach 45 festzuhalten ist.
Und vor allen Dingen auch der erste Vorfall liest man jetzt immer wieder. Das war die erste pogromartige Ausschreitung nach 45 in Deutschland. Und Sie sprachen eben schon davon, dass das ungewöhnlich war. Kam das aus dem Nichts oder können wir da auch mit einer Vorgeschichte anfangen? Gab es konkrete Ereignisse? Kann man sagen, dass es durchaus eine nationalistische Prägung gab? Und was war das für eine Situation mit den Gastarbeitenden in Thüringen?
Ja, also beides, würde ich mal sagen. Im Nachhinein wurde das ausgewertet von der DDR-Seite, von den Sicherheitskräften. Und dann ergibt sich schon immer der Eindruck, dass so ein aktueller Anlass da war. Und das war damals so, ja, Arbeiter kamen zum Beispiel, nehmen wir einfach Erfurt, die kamen ja in die gesamte DDR, aber nehmen wir Erfurt, kamen dorthin. Es waren ungefähr 300 Algerier. Und die Menschen waren darauf nicht vorbereitet, ja, dass plötzlich Arbeiter, junge Männer, Nordafrikaner ins Land gelassen wurden. Die sahen sie plötzlich, die waren Kollegen in Betrieben. Und das ging plötzlich über wenige Wochen, da wurden sie vorinformiert in den Betrieben und dann plötzlich kamen die auch. Und dann relativ rasch kam so eine Stimmung gegen diese Algerier. Nun könnte man sagen, das ist ja dann schon so ein überraschender Augenblick. Die Sicherheitskräfte waren verwundert, wenn man das so sagen darf, was jetzt sich plötzlich aufbraut in der Stadt, dass so eine Anti-Stimmung gegen Ausländer, gegen diese Algerier. Und insofern gab es dann schon so einen Moment, wo man sagen kann, das hat da eingesetzt. Aber dann hat man in den Sicherheitskräften, gerade liest man in Stasi-Berichten, schon darüber nachgedacht, ja, was waren nicht nur die Fehler, als die Algerier dort ins Land gelassen worden sind, sondern was hatte sich vorher schon abgespielt. Und dann findet sich in den Stasi-Akten zwar immer seitens der Sicherheitskräfte so eine Art Verwunderung, das kann doch nicht sein und so weiter, aber man sieht auch, dass es längerfristig ganz klar war in der Bevölkerung, so nationalistische Tendenzen, also dieses Deutschtum, dass wir diesen Antifaschismus, der immer in der DDR propagiert wurde, ja so sich gar nicht wiederfindet. Also ganz klare Einstellungen, die gegen Ausländer waren und hier insbesondere gegen Ausländer aus Nordafrika, also gegen Araber zum Beispiel, gegen Moslems. Und dann eben, ja, das findet sich dann später wieder gegen die vietnamesischen Arbeiter oder gegen Afrikaner, dann Angolaner oder Mosambik oder auch aus Kuba. Also es waren dann immer bestimmte Gruppen, die angefeindet wurden. Also das zog sich dann eigentlich seit den 70ern über die gesamte Zeit bis zum Ende der DDR hin. Man kann also beides sagen, das war natürlich in diesem Moment da ein ganz klarer aktueller Anlass. Es kamen diese Afrikaner, die kamen unvorbereitet. Aber das stieß dann auf eine Stimmung in der DDR, gerade unter Jugendlichen, die das gar nicht anders gekannt haben. Also die haben dann diese Situation auch genutzt. Die haben genutzt, dass die Afrikaner, also die Algerier, da auch Dinge gemacht haben, die ja vielleicht ein anderer gerade in dem Moment nicht macht. Also die haben sich natürlich ein bisschen anders benommen. Die wurden auch nicht integriert. Das war ein großes Problem. Sie lebten auch in ihrer Community, würde man heute sagen. Ja, also insofern wurde das sehr gut genutzt von diesen Jugendlichen und das stieß eben auch auf diese Ressentiments in der Bevölkerung. Und das hat man dann auch an Studien so gesehen, dass diese Jugendlichen, deutschen Straftäter, dass sie in Familien lebten, wo ganz klar ja, rechtsradikale Einstellungen auch gepflegt wurden.
Ja, wenn wir uns genau diese Stimmung anschauen, die vorher schon herrschte, welche Rolle spielten Gerüchte? Sie haben ja über dieses Thema geschrieben und die Gerüchte, die Ressentiments, die Lügen und die Legenden, die spielen ja auch in der Gewaltdynamik eine ganz besondere Rolle. Wie hat sich das auf die Entwicklung, auf den Ablauf dieser Ausschreitung, dieser pogromartigen Stimmung ausgewirkt?
Ja, daran sieht man aber auch, was da gewachsen war, ne? Weil solche Stammtischgerüchte, die hier in Erfurt eigentlich eine große Rolle spielen bei der Vorbereitung von diesen Ausschreitungen, die kommen ja nicht von irgendwo her. Ne? Das waren ganz klar Gerüchte, das muss man erstmal so sagen. Die Stadtsicherheit hat in ihren Ermittlungen nicht einen Vorfall, einen schwerwiegenden Vorfall, den die Algerier ausgelöst hatten, ermitteln können. Aber trotzdem kursierten eben über eine Woche lang, ausgehend von irgendwelchen Kneipengerüchten, Gerüchte, dass zum Beispiel Taxifahrer die Kehle aufgeschnitten wurde oder dass Frauen vergewaltigt wurden. Dann gab es Gerüchte, irgendwie ein Todesfall oder jemand angegriffen wurde. Drei tote Deutsche wurden die Kehlen aufgeschnitten. Also da spielte alles so rein, was man so an Vorurteilen, wenn man ein bisschen sich ja rechtsradikal denkt im Kopf, spielte eigentlich rein, was man auch aus heutiger Zeit so kennt. Ne? Da kommen die Afrikaner, Algerier, die hantieren gern mit Messer, die gucken Frauen nach, möglichst auch jungen Frauen und so weiter. Die können sich nicht integrieren, die können kein Deutsch und so weiter. Und Männer werden abgestochen und Frauen werden vergewaltigt. Also dieses Sammelsurium aus Einstellungen, das kam in diesen Stammtischgerüchten immer wieder vor, war überhaupt nicht bewiesen. Und wie gesagt, die Ermittlungen zeigten dann auch, es war nichts vorgefallen. Aber trotzdem waren dann die Gerüchte da. Und wenn die Gerüchte einmal da waren, das ist ja das Interessante, bleiben sie auch. Das wird nicht hinterfragt. Nun gab es auch keine offene Presse, sodass man in der Zeitung irgendwas aufgreifen konnte. Da stand eben nichts, dass es momentan massive Probleme gibt und so weiter. Und dass man das die versuchen muss zu integrieren, die Algerier, und dass man diesen Gerüchten nachgehen kann. Das gab es ja nicht. Es gab also keine öffentlichen Diskussionen dazu, sodass eben diese Gerüchte dann eben ja in der Bevölkerung blieben, von vielen dankbar aufgenommen wurden. Diese jugendlichen Schläge haben dies dann auch als Grundlage genommen. Ne? Das gab dann auch ganz klar Anlass und da müssen wir jetzt auch reagieren. Das macht ja der Staat nicht und die Presse lügt sowieso. Und insofern war das für die dann auch so ein Selbstverständnis. Da kann man auch zuschlagen. Ne? Das ist dann so rechtens.
Ja.
Also es spielt eine ganz schlimme Rolle, diese Gerüchte. Ne? Und es ist auch ganz klar, also sie wurden nicht verifiziert, die Gerüchte. Das ging auch gar nicht darum, sondern man hat sie dankbar aufgenommen.
Ja, und sie haben sich vor allen Dingen auch nicht nur an den Randgruppen abgespielt, diese Gerüchte. Sie sind in die Gesellschaft, in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Und das sieht man ja auch an den Abläufen dieser pogromartigen Stimmung in Erfurt. Das waren Ausschreitungen, die mitten in der Stadt stattgefunden haben. Können Sie kurz nachvollziehen, was in diesen Augusttagen 1975 in der Erfurter Innenstadt passiert ist?
Also die Stimmung war schon angespannt. Ja, es gab eben diese Gerüchte. Nun war es so, dass ein paar Tage vor diesen Schlägereien war es wohl so, dass im Freibad ein paar Algerier Mädchen angemacht hatten. Das wird nicht genauer beschrieben, aber jedenfalls fühlten die sich ein bisschen unwohl. Und dann gab es Belehrungen und so weiter. Aber man hat darüber berichtet in der Bevölkerung. Als es dann tatsächlich losging mit den Schlägereien, war es wohl so, dass auf dem Domplatz ein Algerier eine junge Frau, eine junge Deutsche, küssen wollte. So wird das, glaube ich, beschrieben. Woraufhin dann Jugendliche, die daneben standen, also Deutsche, das bemerkt haben und diesen Algerier zusammengeschlagen haben. Und dann stand noch ein anderer dabei, den haben sie auch gleich mit zusammengeschlagen. Wurde Nasenbein, war es wohl, glaube ich, gebrochen. Und dann setzte sich das fort, dass dann die Deutschen sich zusammengerottet hatten. Und das ging dann so in die Zahlen 50, dann 150 Jugendliche. Und die haben dann alles, was quasi wie Algerier aussah oder Algerier war, durch die Stadt dann durchgejagt. Das also ganz zentral in Erfurt, Domplatz, dann ja hin zum Anger hin, bis zur Postgebäude, also ganz im Zentrum von Erfurt. Da wurden dann also Holzlatten rausgerissen und so weiter, also Eisenstangen genutzt. Der eine, ein Haupttäter, der hatte auch einen Schäferhund, der hat versucht, den Schäferhund auf die Algerier zu hetzen. Und die hatten natürlich eine Heidenangst, sodass es ein ziemliches Chaos gab. Die wurden also ja gehetzt durch die Stadt. Und das setzte sich dann fort. Es ist erstmal so, dass nach den Ermittlungen so war, dass die Algerier das dann geschafft haben, sich zu retten. Dann sind sie in ihr Heim gekommen. Die wohnten gemeinsam in einer Unterbringung und haben dann selbst, so sagen die Ermittlungen, Pläne geschmiedet, wie sie in Gruppe auftreten können und nochmal ins Zentrum fahren, um da Klarheit zu schaffen für sich. Das wurde wiederum verhindert durch die Straßenbahnfahrer. Die haben sie nicht transportiert, also blieben sie dann draußen. Und am nächsten Tag ging es dann weiter. Also die Stimmung war dann so angeheizt, dass wieder im Zentrum Jagd auf Algerier gemacht wurde. Bis hin dazu, dass die sich dann verschanzen mussten. Also die, denen man hinterhergerannt ist, die Algerier, ich glaube, spielte sich in so 30 Leute, 30 Algerier wurden gehetzt. Die kamen dann in einen Hinterhof im Zentrum und dann sammelte sich der Mob, der Deutsche, und schrie Parolen wie, wir müssen sie aufhängen und so weiter und die Polizei soll verschwinden oder mithelfen, die müssen rausgeholt werden, die müssen getötet werden. Und das setzte sich noch einen weiteren Tag fort. Also diese Algerier, die da gehetzt wurden, das war schon, die erlebten dann Todesängste natürlich und insofern hatte sich dann auch dieser Begriff Pogromstimmung entwickelt, ne? Und dieser Begriff tauchte auch in den Akten auf. Ja, also man muss sagen, hier ganz klar entfernt von der Staatsmacht haben sich Jugendliche zusammengerottet in großer Anzahl und wollten diese Ausländer ja umbringen, ne? Also das muss man so sehen.
Also es war keine Schlägereien, es war eine Pogromstimmung und die war auch nicht von ohneher. Es waren keine spontanen Stimmungen in dem Sinne, oder?
Na, beides. Es ist natürlich ein bisschen komisch, wie so 150 Leute so auf dem Haufen plötzlich zusammenkommen. Das muss man schon sagen. Es ist aber nicht so in den Ermittlungen beschrieben worden, dass das groß hier organisiert war. Das ergab sich, sodass natürlich der Eindruck vermittelt wurde, diese Stimmung war in den Köpfen so. Man hat gezielt, ist auf die Leute zugegangen. Wenn man einen Algerier sieht, dann verfolgt man den und will den ja zusammenschlagen, wie auch immer, oder bedrohen, und zwar als Masse.
Welche Reaktionen gab es dann auf diese Ereignisse? Wie hat die Justiz reagiert? Wie hat das MFS diese Ereignisse aufgearbeitet?
Also dann so, dass die Polizei ziemlich hilflos war. Sie konnte ja, also wenn sowas 3 Tage lang geht, ist es ganz klar ein Zeichen dafür, dass die Sicherheitskräfte versagen. Das ist zumindest, milde gesagt, eine Störung der öffentlichen Ordnung und das hätte die Polizei verhindern müssen. Es ist dann so, dass sie tatsächlich aber die Oberhand gewinnen konnte, Polizei. Es wurde dann also schon mit einem massiven Aufgebot das Ganze angegangen und die Deutschen, die da mitgemacht haben, wurden sehr, sehr viele verhaftet. Das waren Größenordnungen, wenn ich mich recht erinnere, das waren so immerhin 40, 50 Deutsche, die tatsächlich dann zugeführt wurden, die also erstmal in Untersuchungshaft kamen. Das ist eine relativ große Anzahl. Und einige von ihnen wurden dann als Haupttäter identifiziert und die wurden dann auch verurteilt. Ja, also dass man dann ganz klar gesagt haben, das sind die Schuldigen, das sind Straftäter und sie wurden auch abgeurteilt. Also das hat der Staat gemacht. Wobei es dabei ging um diese Straftaten an sich, ja, also dass man sagen konnte, das sind Rechtsradikale, das sind Nazis und das als große Aufarbeitung im Nachgang kam, das, wie gesagt, das hat ja so nicht stattgefunden. Das wurde auch in der Öffentlichkeit jetzt nicht groß diskutiert, sodass es dann eben auch nicht in dieser Form dann ja im Bewusstsein war vor Ort.
Also es wurde keine Systematik erkannt und gesagt, das waren jugendliche Rowdies und Straftäter, Einzeltäter.
Die Ermittlungsakten auch bei der Staatssicherheit, das zeugt alles von auch so einer Verwirrtheit. Ne? Da kommt alles zusammen. Da war auch die Mitarbeiter bei der Staatssicherheit teilweise so, ja, milde gesagt, ganz naive Vorstellungen, was Algerier sind. Also da spielen auch so Tendenzen eine Rolle, dass man auch so ein Denken hatte. Ja, was sind das für Leute, die laufen barfuß rum und so weiter. Die verstehen ja gar nichts von guter Arbeit. Das gab es sicher auch unter diesen Stasi-Mitarbeitern. Man hat das schon als nationalistisch angesehen, quasi auch rechtsradikal, aber dass man so eine Systematik, wie Sie sagen, dahinter gesehen hat, dass man sagen musste, das ist so schlimm, das müssen wir in der Bevölkerung weiter aufarbeiten, wir müssen da ein großes Problem haben, wir müssen eine breite Diskussion anzetteln. Das hat es so nicht gegeben.
Gab es überhaupt Folgen oder ein kollektives Schweigen und Vergessen wollen?
Ja, davon gehe ich aus. Kollektives Schweigen. So, als würde das auch dazugehören, ne, in so eine Gesellschaft, dass man, wenn da so ein paar Algerier rumrennen, dass man die dann auch verfolgt. Ne? Also kann man vieles nennen. Also, dass man sowas pflegt in Gedanken, dass man weiter so denkt. Man war ja auch nicht dabei. In den Zeitungen steht es nicht groß und so weiter. Und überhaupt, die Algerier will man ja auch gar nicht haben. Also sowas kann man schon mal als Tendenz so festhalten. Das wäre auch komisch gewesen, weil ja in den Jahren danach gab es unheimlich viele Vorfälle. Sicher nicht in dieser Art und Weise, aber es gab ja auch Todesfälle. Insgesamt in der Fülle dieser Straftaten, das überrascht aus der heutigen Sicht schon. Und da muss man sagen, das kann gar nicht kollektiv im Bewusstsein gewesen sein. Es gab überhaupt keinen Diskurs darüber in der Öffentlichkeit. Sonst wären diese ganzen Taten, die danach gekommen sind, und es ist wirklich so, dass die Stasi-Akten, das gibt massenhaft dazu, zu irgendwelchen Vorfällen, auch kleinen Vorfällen und so weiter. Das hätte eigentlich so nicht stattfinden können. Also in Erfurt selbst gab es weitere Schlägereien. Es gab in Suhl, was ja um die Ecke ist, auch mit Algerien, im gleichen Jahr noch Schlägereien. Pausenlos gab es Schändungen von jüdischen Friedhöfen. Es gab Bandenbildungen bei der NVA, das in Fußballstadien sowieso, da wurde man immer Juden rausgerufen. Das war völlig normal. Es gab dann, als die Kubaner in der DDR sehr viel arbeiteten, da gab es massenhaft Vorfälle. Also diese Stimmung in der Bevölkerung, auch die Wortwahl, ne, dass Afrikaner waren, weiß ich nicht, was man da alles gesagt haben, die Kohle oder so, oder dass man gesagt haben, wir gehen Nigger aufklatschen, das war möglich. Also innerhalb dieser Gesellschaft war dieses Phänomen, dass es ein Rechtsradikalismus und Nationalismus und so ein Deutschtum gepflegt wird, das war überhaupt nicht Bestandteil der öffentlichen Diskussion. Sonst hätte das alles in dieser Form vermutlich nicht stattfinden können.
Bis heute findet keine kollektive Aufarbeitung der rechtsextremen, nationalistischen, deutschtümelnden Einstellungen innerhalb der Gesellschaft statt. Das sagt der Historiker Rainer Erises. Herr Erises, vielen Dank für das Gespräch.
Okay, ich habe zu danken.